Ich möchte dieser Community hier gerne was zurückgeben. Deswegen lade ich dich ein zur einmaligen kostenfreien Masterclass What If, in der ich dir zeige, wie du die Kraft deines Unterbewusstseins für dich nutzt, um Herausforderungen zu meistern, Resilienz aufzubauen und deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Finde heraus, was alles möglich ist. Am 28. Januar um 19 Uhr. Du kannst dich jetzt noch kostenfrei anmelden unter www.sarahdesai.de/what-if. Ich packe dir den Link natürlich nochmal in die Shownotes. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier erwartet dich heute ein besonderer Gast zum Thema langfristiges Glück. Wie können wir langfristig glücklich und zufrieden werden? Und ich habe mir einen absoluten Experten eingeladen, einen Psychologen und einen Freund von mir. Herzlich willkommen, Julian Drachenberg.
Vielen Dank, Sarah. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen. Schön, dass du hier bist. Magst du uns kurz ein bisschen was über dich erzählen?
Gerne, gerne. Ich bin Julian. Ich habe für mich die Themen mentale Balance und Happiness außer Korn, die mich interessieren. Also langfristig glücklich sein und was da so reingehört. Und es kommt aus einer eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe mit meiner Familie. Zwar als ich 17 war, habe ich das erste Mal Kontakt gehabt, dass Depressionen in meiner Familie stattgefunden haben. Also mein Bruder hatte das erste Mal eine depressive Episode. Und davor habe ich immer dafür irgendwie gedacht, das muss alles perfekt sein. Ich muss gute Noten schreiben. Ich muss stark in der Schule sein. Ich habe Wasserball gespielt. Ich war mit 16 schon erste Bundesliga mit dabei, Leistungssport gemacht. Und ich habe mir immer, einen hohen Anspruch an mich gehabt. Und es ging immer um irgendwas zu erreichen. Es ging immer darum, dass irgendwas rauskommt, dass was Besonderes wird. Und da war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass mein Bruder, der damals oder ganz lange auch in meinem Leben ein Vorbild für mich war, der hat einfach nicht mehr so funktioniert. Also der ist 7 Jahre älter als ich. Und das ging einfach nicht mehr. Und damals habe ich gemerkt, krass, es gibt irgendwie wichtigere Dinge als Ziele erreichen, als krasse Erfolge haben, sondern es gibt eine Sache, das ist so ein Spruch, der hat mich seitdem immer wieder begleitet. Und zwar, ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche und ein Mensch, der unter einer Krankheit leidet, hat einen. Und das hat damals bei mir so viel ausgelöst, dass ich damals eigentlich Therapeut werden wollte, das dann nicht gemacht habe, habe aber Psychologie studiert trotzdem und dann mit meinem Bruder 7 Jahre lang zusammen eine Akademie gehabt zum Thema Stressbewältigung. Und bin da jetzt vor 2 Jahren rausgegangen. Mein Bruder macht die jetzt alleine weiter. Und da ging es immer darum, wie können wir dafür sorgen, dass wir die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass wir krank werden und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir Genuss, also dass wir genießen, dass wir Spaß haben, dass wir Freude haben. Und jetzt mache ich das für mich auf eine bisschen andere Art und Weise. Wir sind auseinandergegangen, weil wir einfach verschiedene Ideen hatten von dem, wie soll es in der Zukunft weitergehen. Wo geht's hin, welche Wege, an welchem Ort? Also ich lebe mittlerweile seit 2 Jahren, anderthalb Jahren, ohne festes Zuhause. Und ja, mich beschäftigen aber einfach diese Themen Happiness, mentale Balance. Wie kann ich irgendwie mit meiner Psyche umgehen, auf mich achten? Und vor allem halt, dass Glücklichsein nicht bedeutet, also ein glückliches Leben bedeutet nicht, dass wir immer jeden Tag glücklich sind, sondern dass wir im Gegenteil, wenn wir herausfordernde Emotionen haben und schmerzhafte Emotionen haben oder Gefühle haben. Und ich sage extra schmerzhafte und herausfordernde und nicht negative, dass wir die lernen zu fühlen. Weil wenn wir die fühlen, dann erhöhen, also wenn wir lernen zu unterdrücken, dann sind, unser Gehirn ist sehr, sehr krass, also es kann sehr, sehr viel, aber es kann nicht so gut unterscheiden, wenn ich dem sage, es muss unterdrücken dass es nur dann die unangenehmen Dinge unterdrückt. Sondern was passiert, ist, dass wir dann auch lernen und unser Gehirn darauf trainieren, auch die schönen Sachen zu unterdrücken. Das heißt, wir unterdrücken quasi das Leben. Und das ist manchmal auch ein sehr, sehr wichtiger Mechanismus, wenn einfach gerade alles zu viel ist. Also dann ist einfach ein Überlebensmechanismus, weil es einfach nicht aushaltbar ist. Aber ich sag mal, mit den ganz normalen Alltagsdingen, dass wir bei denen lernen, die, ich nenne es mal Anführungsstriche, auszuhalten. Also wenn wir lernen, unsere Emotionen, herausfordernde Emotionen, schmerzhafte Emotionen auszuhalten, da erhöhen wir auch den Spaß, die Freude, das Glücksgefühl, den Genuss. Und all das, dieses Thema finde ich so spannend und so faszinierend, dass ich ja mich seit 2 Jahren damit beschäftige, davor ganz viel mit Stress beschäftigt habe, das ist ja alles nah aneinander dran und total Lust habe, das voranzutreiben und auch da das Wissen weiterzugeben, weil ich glaube, wir haben da noch häufig ein veraltetes Denken drin. So, und da.
Preach, ja, ich kann das nur unterschreiben. Deswegen, ich habe 1000 Fragen an dich, weil wir, glaube ich, auch aufpassen müssen, dass wir nicht in so eine Richtung abdriften, in der wir uns jetzt alles nur noch schön vorstellen, ja, und sagen, es dürfen nur noch gute Gefühle sein, gerade wenn wir so, ich sag mal, unsere Branche anschauen, ging da eine Zeit lang ein Trend hin, der zu Recht auch kritisch beäugt wurde und wir das auch uns selbst und den Menschen, mit denen wir arbeiten, schuldig sind, da genauer hinzugucken und dass er eben langfristiges Glück nicht heißt, nur noch glücklich zu sein, ja, aber trotzdem glücklich zu sein, also langfristig, was ist das Ziel, wie können wir das für uns etablieren, langfristiges Glück, was braucht es dazu? Eben auch die Akzeptanz von allen Emotionen, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Aber als allererste Frage würde mich interessieren, würdest du aus deiner fachlichen Sicht sagen, dass eben Dinge wie wie langfristiges Glück zum Beispiel auch eine Prävention sind für Depressionen? Du hattest das Thema eben angesprochen. Könntest du uns da so eine kleine Abgrenzung geben, wenn Menschen jetzt zuhören und sagen, ey, ich bin vielleicht diagnostiziert mit einer Depression. Wie kann ich vielleicht mich stützen? Ist es eine Stütze? Vielleicht hört jemand anders zu und sagt, ey, ich bin jetzt nicht diagnostiziert, aber ich merke, mein Leben kommt mir vor wie ein Einheitsbrei. Ich mache keine, ich sag mal, Erfahrungen abseits der Alltagsbewältigung. Ich habe keine Emotionen mehr. Ich bin eher, werde so stumpf. Oder es gibt ja auch Leute, die High Functional Depression haben. Wie würdest du dein Thema einordnen und wie kann das Menschen eben unterstützen, da wo sie gerade stehen?
Also mein Thema, wenn du mich fragst, wo würde ich mein Thema einordnen, dann ist es im präventiven Bereich und nicht im krankhaften Bereich. Also das heißt, ich arbeite auch in meinen Coachings nicht mit Leuten, die selber jetzt in der Depression stecken, sondern die Lust haben, mehr ihr Leben zu genießen, die Lust haben, mit den ganz normalen Herausforderungen im Leben, die ja manchmal schon herausfordernd genug sind, also die ja schon auch schmerzhaft genug sind, die ganz viel beinhalten können, mit denen besser umzugehen, sodass ich dann eben, wie du das gerade gesagt hast, das, was da vor mir ist, nicht so als Einheitsbrei fühle, sondern das wirklich auch wertschätzen kann. Und deshalb für mich ist immer die Unterscheidung, was hilft, wenn ich depressiv bin. Und da Therapie, teilweise einfach in die Klinik gehen, wirklich schauen, wie kann ich mir Hilfe holen. Und da auch ist auch jeder unterschiedlich auf eine gewisse Art und Weise, weil Depression ist nicht gleich Depression, kommt immer darauf an. Und natürlich alles, was darum geht, dass wir mehr bei uns ankommen, dass wir mehr genießen können, das wird auch präventiv, also alles, was unserem Körper gut tut, das ist auch präventiv dafür gut, dass wir nicht krank werden. Und trotzdem gibt es auch etwas, was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir genetische Voraussetzungen haben, dass wir Umwelteinflüsse haben und dass wir unser Bestes tun können. Und es kann trotzdem sein, dass wir krank werden. Und das ist wirklich essentiell, weil häufig wird das so dargestellt, dass wir unser Leben ganz im Griff haben und alles bestimmen können und auch unsere Psyche und unsere Gefühle ganz bestimmen können. Und wir müssen uns nur ganz doll anstrengen und wir müssen nur das ganz doll wollen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann haben wir es nicht genug gewollt, dann sind wir schuld, dann arbeiten wir gegen uns, was auch immer. So, und wir haben halt einen Machtbereich und der ist auch groß und der ist wahrscheinlich auch größer, als wir so denken. Und trotzdem gibt es auch Bereiche, die wir eben nicht kontrollieren können. Und gerade bei der Psychologie auch noch manchmal Momente, wo wir nicht genau sagen können, warum ist eine Person jetzt krank geworden und warum nicht. Und in der Psychologie ist das Spannende ja auch, dass das nicht so einfach ist, wie jetzt, wenn du dir ein Bein brichst, dann kannst du es dir angucken oder noch nicht, sagen wir mal. Kannst du es dir angucken wie heißt es, wenn du das
MRT-Röntgen.
MRT-Röntgen, genau. So, das kannst du ja alles machen. Röntgen habe ich gesucht, den Wort. MRT hatte ich im Kopf. Und dann siehst du, das ist gebrochen. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann kannst du schwierig einfach so ein MRT geschickt werden und dann siehst du, was gebrochen ist. Das heißt, die Symptome können die gleichen sein, aber die Ursachen können ganz verschiedene sein. So, das heißt aber zurück, für mich ist präventiver Bereich. Für mich geht es darum, wie kann ich, und das kann dir trotzdem helfen, möglicherweise, aber nicht als einzige Lösung, wenn du depressive Tendenzen hast oder Symptome hast. Genau. Und ja, da alles in dem Bereich und da geht ganz, ganz viel. Da ist viel mehr möglich, als wir glauben. Und aber auch da, und das ist mir auch ganz wichtig, haben wir nicht die volle Kontrolle. Wir haben immer die Kontrolle, wie kann ich dann damit lernen, umzugehen? Und damit meine ich lernen. Also sagen wir mal, ich breche mir das Bein. Meine erste Reaktion darauf wäre wahrscheinlich die, die ich nicht kontrollieren kann. Nämlich Trauer, Wut, was auch immer. Und nach einer gewissen Zeit komme ich wieder rein ins Bewusstsein. Und dann kann ich mich eigentlich fragen, wie würde ich das gerne sehen? Wie will ich jetzt damit umgehen? Und da kommen wir wieder in die Kontrolle rein. Das ist unsere erste Reaktion, haben wir keine Kontrolle. Und auch ganz spannend, und das finde ich auch so interessant, ich nenne es bei mir immer der müde Geist. Wenn ich wenig Energie habe, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich mich mit Sachen beschäftigen musste den ganzen Tag, auf die ich keinen Bock hatte, wenn ich aus irgendeinem Grund einfach durch bin, dann fange ich an, pessimistisch zu denken. Und hier würde ich mich selber sogar korrigieren, dann fängt mein Gehirn an, pessimistisch zu denken. Also ein Teil von mir ist dann gerade pessimistisch, der ist gerade der größte Teil, der bestimmende Teil und darum fühlt sich so an, als wäre ich so. Und darum, wenn ich dem jetzt glaube, dann denke ich ja, dann kann ich mit allem direkt aufhören, dann macht alles keinen Sinn. Und da zu verstehen dann mit dem zweiten Gedanken, spannend, dass ich jetzt gerade wieder pessimistisch bin. Normalerweise bin ich doch total optimistisch. Was passiert hier gerade? Scheinbar habe ich wenig Energie und die Gedanken kommen gerade durch. Darf auch gerade sein. Ich weiß, wenn ich wieder mehr Energie habe, werde ich auch wieder anders denken. Mhm. Also dieses, was können wir beeinflussen und was nicht, das ist halt je nach Situation, je nach Energiezustand, je nach Umwelt, je nach welche Leute sind um mich herum, total unterschiedlich. Und das anzuerkennen, ist mir ganz wichtig.
Und auch, wie du gerade gesagt hast, ja, auch der Blick von außen manchmal, ne? So diese Beobachterbrille, das kenne ich auch aus meiner Arbeit sehr gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich alle meine Themen aufgelöst habe und meine Mechanismen, die dahinter stehen, auf gar keinen Fall. Aber ich kann manchmal anders drauf gucken und sagen, okay, heute ist halt einfach so ein Tag und ich weiß auch gerade, was in mir passiert. Da kommt der Frust hoch, verfällt man vielleicht auch in alte Strategien. Und dann zu wissen, was da passiert und sagen, hey, heute habe ich vielleicht nicht die Energie, das jetzt anders zu machen. Ich gehe in die Akzeptanz. Aber ich verfange mich da eben nicht jetzt eine Woche drin, ja, sondern eben den Blick von außen auf sich zu haben und sich vielleicht auch nicht komplett zu identifizieren mit dem, was da gerade in einem passiert. Das hilft mir immer total. Also auch eine Beobachterbrille aufzusetzen und wie du es auch gerade gesagt hast, mit so einem Ding von, es ist interessant. Ne? Also klar, es ist trotzdem frustrierend an manchen Tagen, aber es ist interessant. Ich lerne mich besser kennen, mit so einem Forschergeist da auch dran zu gehen und nicht mit einem Optimierungsgeist.
Ja, und das beruht für mich auf etwas, was ich für mich einmal akzeptieren darf. Und das ist, ich gebe immer mein Bestes. Und ich habe auch immer mein Bestes gegeben. Und jetzt könntest du ja sagen, ja, aber da hätte ich besser machen können. Und okay, du hättest es vielleicht jetzt, heute, weißt du, das hättest du damals besser machen können. Aber warum sollte ich mein Zweitbestes geben? Also ich will ja immer für mich mein Bestes. In 9 von 10 Fällen, in den meisten Fällen, will ich, dass für mich was Gutes bei rauskommt. Also entweder will ich ein Gefühl loswerden, was für mich unangenehm ist, weil ich es gerade nicht aushalten kann. Ich könnte das annehmen und dann aushalten und dann geht es auch schneller vorbei. Okay, wenn ich aber nicht gelernt habe, dass ich das machen kann, dann will ich es weg, dann will ich es wegdrücken und dann kann es sein, dass meine beste Reaktion und meine beste Strategie damals war oder teilweise für Menschen heute noch manchmal ist, je nach Energiezustand auch, dass ich halt schreie, dass ich halt sauer bin, dass ich halt wütend bin. Das ist jetzt nicht cool, aber in dem Moment ist es gerade das Beste, was ich habe. Weil warum? Ich würde ja auch gerne nicht schreien wollen, jetzt in dem Moment. So, und diese Annahme von, ich gebe immer mein Bestes und ich habe auch immer mein Bestes gegeben und damit geht's weiter mit, ich bin okay, wie ich bin und ich war okay, wie ich war. Dann kann ich mir das glauben und dann kann ich auch, wenn ich dann in dem Moment nicht so gerade bin, wie ich gerne möchte, dass ich wäre, diese Härte rausnehmen, weil darum geht es mir ganz viel, dass wir diese Härte gegen uns selber rausnehmen, die ist, ich bin gerade nicht so, wie ich sein soll und wie ich müsste und wie ich was von mir erwarte und darum schreie ich mich innerlich auch noch selber an. Und das macht es ja nicht besser. Und für mich ist diese ultimative Annahme für mich, selbst wenn ich merke, ich bin gerade sauer und was auch immer, okay, dann scheint es gerade sehr anstrengend herausfordernd zu sein, und dann diese Sanftheit mit reinzunehmen. Sagen, das darf gerade so sein. Ich darf gerade so sein. Das ist für mich so der Kern davon. Und dann nehmen wir da, und damit meine ich nicht, dass nicht auch Sachen scheiße sind. Also es darf trotzdem scheiße sein. Ne? Es darf sein, kacke, ich wäre gerade gar nicht so. Ich wäre gerade viel cooler in dem Moment. Ich würde gerade entspannter sein. Aber jetzt gerade war ich das bisher noch nicht so. Das ist kacke, aber es ist auch gleichzeitig okay. Also nicht schön, weil es vielleicht gerade dazu geführt hat, dass irgendwas nicht geklappt hat. Aber es ist gleichzeitig auch okay, weil es war gerade das Beste, was ich hatte.
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Selbstmitgefühl ist so ein, also finde ich essentiell für ein glückliches Leben und unabhängig von dem, dass es dadurch für uns, also dass das das langfristige Glück fördert, eben auch, wie viel Energie dadurch frei wird. Weil wenn ich mich dazu entscheide, etwas anzunehmen, selbst mit Gefühl zu gehen, entscheide ich mich ja auch immer, etwas nicht mehr wegzudrücken, also mich nicht zu bestrafen, was ja auch bedeutet, ein Anteil von mir, der ja da ist, weil ich hab mein Bestmögliches gegeben, aber ich bin laut geworden oder ich bin jetzt gerade laut vielleicht auch. Diesen Anteil, der dahinter ist, der Wut, der Hilflosigkeit, da sein zu lassen und zu akzeptieren. Und ich glaube, wir verbringen sehr viel Energie oder verwenden sehr viel Energie dafür oder dafür auf, Anteile von uns wegzuschieben und verfallen eben in irgendwelche Strategien, Mechanismen, ob das Selbstbestrafung ist, ob das Dinge unterdrücken ist, ja, was ja einhergeht miteinander letztendlich. Da eben und Anteile von uns selbst wegzuschieben und dadurch eben eigentlich nie damit zu arbeiten, worum es wirklich geht, sondern auch ja verheddern uns in irgendwelchen Strategien und zu sagen, ich lasse das jetzt mal los. Ich gehe jetzt in die Selbstakzeptanz und ich akzeptiere, dass es gerade so ist, wie es ist und sich vielleicht auch ekelig anfühlt. Und ich will eben nicht mehr an irgendwas rumdoktern, an irgendwelchen Symptomen das wegschieben, sondern ich will da hingucken. Und da geht's dann ja um die wirkliche Arbeit mit sich dann auch. Und da ist ja auch der Schritt nach vorne. Und also mir persönlich, muss ich sagen, hat das ganz viel gebracht, eben Dinge nicht mehr wegzuschieben. Wie du gerade gesagt hast, boah, ich wäre gerne anders. Der Mensch, der wir gerne wären und ich wäre gern anders und perfekt, den gibt's ja überhaupt nicht. Sondern mit dem zu arbeiten, was da ist. Und auch da, wie du gesagt hast, bei den Emotionen, wir können nicht unterscheiden oder unser Gehirn kann nicht unterscheiden, das ist jetzt nur, ich verdränge jetzt nur die negativen Emotionen. Ja, und wenn ich eben auch akzeptiere, die Anteile, Persönlichkeitsanteile von mir, die da sind, dann alle einlade, dann sehe ich auch die schönen oder die nicht schönen, alle sind schön, aber die auch ganz viel Potenzial haben.
Ja, du hast zwei Sachen dazu. Nummer eins, nur als kleiner Disclaimer, es kann in bestimmten Situationen total sinnvoll sein, zu verdrängen und sich was nicht anzugucken, weil es geradezu schmerzhaft ist und wir noch nicht bereit dafür sind. Also es ist wirklich, weil es gibt einfach Sachen, die können wir Menschen erleben, da ist die beste Schutzreaktion vom Körper erstmal nicht darüber reden und nicht machen. So, das nur einfach als Disclaimer. Ich weiß, dass du nicht so gemeint hast, aber das wissen ja nicht alle, die gerade zuhören. Und darum ist es, es kann sein, dass es einfach gerade zu krass ist und dass es auch nicht sein muss. Und dann ist es auch okay. Und da kann man dann in Therapie gehen. Zum Beispiel in Traumatherapie ist der erste Schritt Ressourcenorientierung.
Genau. Wenn ihr traumatische Erfahrungen gemacht habt und unser Körper dissoziiert und wir uns abspalten, das ist genau richtig dann in dem Moment und das zu begleiten mit jemandem, mit einer Expertin. Ich meinte eher eben, ne, jetzt die Wut, die du gerade angesprochen hast, die Themen, die um die es hier jetzt gerade geht, genau.
Genau, ich wusste, dass du das so meintest, aber es wissen ja nicht alle, die zuhören, darum war mir das wichtig, an solchen Stellen das nochmal einfach einzuschieben. Und das andere ist, und das hast du auch, und das ist halt auch der Sprachgebrauch, wie es normal ist, und ich mache das wahrscheinlich auch noch häufig, dass wir halt negative Emotionen sagen. Und einfach, das hast du ja auch dann im zweiten Satz hast du es anders gesagt, weil du gesagt hast, schön, eigentlich ist alles schön. Und das ist für mich auch so der Kern, weil dann ist es vielleicht auch einfacher, nicht hart zu uns zu sein, dass wir verstehen, dass auch Angst und Pessimismus einfach total sinnvolle Reaktionen sind von unserem Körper und von unserem Gehirn. Also wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich ganz viel dumme Scheiße machen. Da würde ich nicht lange leben. So. Und darum ist es so okay, zu sagen, hey, danke Angst, dass du auf mich aufpassen willst. Auch wenn du vielleicht gerade die Intensität zu hoch hast und die mich daran abhält, entspannt zu sein, grundsätzlich zu sagen, hey, danke, dass du auf mich aufpassen willst. Und diese Annahme. Und weil es auch gerade, du hast es gerade so schön gesagt, und da ist mir, ich habe letztens ein Interview gehört, da ging es um Milton Erickson, das ist der Begründer der modernen Hypnotherapie. Und da kommt jemand zu ihm und sagt, hey, ich habe gerade was Unangenehmes, ein Gefühl, was ich nicht will. Kannst du mir helfen, das loszuwerden? Und er sagt, ja, gibt es viele Sachen. Aber erstmal kann ich dir zeigen, wie du es verstärken kannst. Und zwar, indem du es unbedingt bekämpfst und nicht mehr haben willst. Weil dann wird es nämlich mehr. Dann packst du all deine Aufmerksamkeit und Energie drauf und dann wird es mehr. Und dieses Unlogische, finde ich, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dieses, wenn das sein darf, dann nehme ich da ganz viel Power raus. Also es ist ja, habe ich gehört, weiß nicht, ob es 100% so stimmt, ich glaube aber schon, das habe ich gehört bei Schmerzpatienten, die dann richtig anfangen, wieder mehr in ihr Leben reinzukommen, wenn die annehmen und okay damit sind, dass sie Schmerzen haben, nicht, dass sie probieren, keine Schmerzen zu haben. Dass sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lernen, dass es sein darf und dass es okay ist. Und dann wird es auch vom Gefühl einfach weniger und weniger intensiv und hart, weil dann ist nicht dieser ganze Kampf und der Fokus drauf, dieses, oh Gott, jetzt habe ich wieder Schmerzen. Und das Gleiche ist ja mit unseren Gedanken und Gefühlen. Oh Gott, jetzt denke ich das gerade wieder. Oh Gott, jetzt fühle ich mich gerade wieder so. Und es ist so, da ist es gerade wieder. Interessant, hallo. Und das Interessante ist, Achtsamkeit bedeutet auch wahrzunehmen, dass es auch unterschiedlich ist. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin ein pessimistischer Mensch, wir sind ja nicht 24/7 die gleiche Person, weil wir haben ja verschiedene Anteile. Wir haben verschiedene Energielevels. Und zu wissen, dass ich Montagmorgen wahrscheinlich pessimistischer bin als Samstagmorgen, ist total spannend, weil das zeigt uns ja auch dann, ich bin nicht so, wie ich mich manchmal fühle. Das finde ich total wichtig und wertvoll, das zu verstehen. Ich bin einfach multibel, mit verschiedenen Seiten und Anteilen, wie auch immer du es nennen willst, die zeigen sich an verschiedenen Situationen und die haben alle ihre Berechtigung. Selbst wenn da manchmal Anteile sind, die schmerzhaft sind, die gefühlt gegen mich arbeiten, haben die irgendwo mal einen Sinn gehabt. Also wenn ich gelernt habe, dass ich schreie oder ganz schnell weine oder was, dann hat das manchmal vielleicht einen Sinn gehabt früher. Also als Kind ging es vielleicht darum, meine Eltern haben nur dann auf mich aufgepasst, wenn ich geweint habe, also mich mehr Aufmerksamkeit gegeben. Oder Scheiße, wenn ich Scheiße gebaut habe. Das ist ja das, was wir so alle so kennen irgendwie. Die Kinder, die keine Aufmerksamkeit bekommen, die lernen, Sachen zu machen, wo sie Aufmerksamkeit bekommen. Die Sachen sind nicht grundsätzlich gut, aber die kriegen Aufmerksamkeit dadurch, dass ich ist das negativ auffallen, in dem Fall passt das negativ, glaube ich, negativ auffallen, eine Schutzstrategie gewesen, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Die hatte Sinn, das macht total Sinn, wenn ich jetzt als Erwachsener merke, dass ich häufiger die Tendenz habe, negativ aufzufallen, dann kann ich verstehen, woher das kommt und sagen, danke, dass du damals auf mich aufgepasst hast. Und heute dadurch ja quasi auch noch auf mich aufpassen willst und jetzt darf ich neue Strategien lernen und die Schritt für Schritt überlernen. Und so, ja, so als...
Total. Es gibt ja diesen schönen Satz, alles, was da ist, will was Gutes. Also alles, was wir uns, jede Strategie, die wir haben, hat ja letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt hier sitzen und dieses Interview führen. Also dass wir, hat unser Überleben gesichert, wenn man es jetzt mal ganz hart sagen möchte. Du hast gerade so schön gesagt, vielleicht dürfen neue kommen, neue Strategien, weil eben ja, wir uns weiterentwickelt haben, beziehungsweise die Welt um uns herum hat sich verändert und wir bleiben aber noch in unseren alten Strategien oft stecken, als hätte sich die Welt um uns nicht verändert. Was kannst du jemandem konkret sagen oder hast du, sag mal so diese Tipps, ja? Ich habe ganz viel rausgehört, das Bewusstsein erstmal zu entwickeln, Akzeptanz, ein Verstehen. Jetzt ist es so, jetzt sitzt jemand gerade wieder mitten im inneren Sturm, ja, und im Äußeren vielleicht auch, ja, der Sturm gerade auch in dem Zeitgeschehen, in dem wir uns befinden, gerade im Äußeren auch, nimmt jetzt nicht gerade ab, ja. Wie kann ich anfangen? Wie kann ich anfangen, auch vielleicht gerade, wenn ich gerade nicht den Persönlichkeitsanteil von Samstagmorgen, ja, entspannt, keine Aufgaben vielleicht im Vordergrund habe, sondern es ist montags morgens, es ist stressig. Wo fange ich an? Wie kann ich anfangen? Auch wenn ich gerade nicht die Zeit habe, mich jetzt dann eine Stunde hinzusetzen mit einem Tee und zu sagen, oh, jetzt gehe ich in die Selbstreflexion.
Ja, also Nummer eins, wir haben ja gesagt, das Thema ist Glück, ne, langfristiges Glück. Und jetzt könnte man sich ja fragen, was hat das alles mit Glück zu tun? Ihr redet gerade irgendwie nur über Probleme oder für Themen, die irgendwie blöd sind. Ja, es hat alles damit zu tun, weil es die Grundlage dahinter ist. Also es bedeutet ja, wenn ich entspannter und gelassener mit meinen herausfordernden Emotionen und Gefühlen und Gedanken umgehe, dann fühle ich mich besser. Und dann kann ich plötzlich, dann habe ich plötzlich den Raum, um Aufmerksamkeit in dem Moment zu bringen und die Schönheit von Sachen zu sehen, weil ich da bin. So, das ist Nummer eins. Was kannst du machen Montagmorgen? Ganz, ganz viele Sachen. Also das Einfachste, also fast schon zu einfach, um auf unseren Körper zu wirken, ist durch Haltung. Also das heißt, dass wir wirklich ab und zu mal, also wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir uns nicht gut fühlen, einfach mal Kopf hoch, Schultern und laufen. Einfach mal 10 Minuten lang laufen. So einfach in Bewegung kommen. Das wäre das Einfachste, wenn ich merke, oh, irgendwas ist gerade. Und das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Telefontermin, setze mir jetzt Kopfhörer auf und mach den im Laufen. So, oder ich muss gerade über ein Problem nachdenken und ich laufe dafür einmal kurz um den Block. Oder ich nehme 10 Minuten meiner Mittagspause und laufe da einfach. Also es ist wirklich eine der einfachsten Sachen, auf unseren Körper zu wirken. So in der ganz strategischen, was kann ich jetzt tun, Sache. Was anderes, was dort auch geht, ist einfach kurz aufstehen und springen und uns schütteln. also mit unserem Körper auf unseren Geist wirken, weil wir können von unserem Geist können wir unserem Körper wirken und auf unserem Körper können wir unseren Geist wirken. Das ist einfach eins, das ist zusammen. Und wenn wir verkrampft da sitzen, dann fühlen wir uns auch so. Das heißt, wenn wir uns lockern, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auch locker fühlen, lockerer fühlen. So. Dann, das geht jetzt nicht immer, aber das ist für mich eine Erinnerung. Und zwar, ich habe einen Kurs gemacht bei einem Harvard-Professor, Dr. Tal Ben-Shahar. Und da hat er erzählt von 3 Ebenen, die Menschen so haben, wenn sie arbeiten. Und die können wir bewusst probieren anzusteuern. Und eins davon erhöht einfach massiv die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gut dabei fühlen. Und es ist immer nur eine Entscheidung. Es hat seine Grenzen, aber grundsätzlich ist es eine Entscheidung. Und zwar es waren Beispiele, das ging um, wie sagt man heute, Facility Manager, sagt man, glaube ich, heute, in Krankenhäusern. Und war eine Studie und dann haben die geguckt, warum machst du deinen Job? Und die erste Gruppe haben so 3 Gruppen rauskristallisiert. Die erste Gruppe macht den halt, weil es keine andere richtige Option gibt, weil sie das Geld brauchen und sie freuen sich beim Job machen, dass er vorbei ist. So. Nummer 2, die machen den, weil sie aufsteigen wollen, weil da was bei rauskommt, weil die Geld einsammeln wollen, dann sich davon vielleicht Aktien kaufen können oder, also sie machen das, damit dabei was rauskommt. Nicht, dass es einfach nur vorbei ist, sondern dass dabei was rauskommt, dass was größer wird, besser wird, was auch immer. Schon besser. Aber die Gruppe, die am meisten die höchste Wahrscheinlichkeit hat, das, was sie im Alltag machen, zu genießen ist, ist die, die machen das, weil die dem Moment, weil die es wichtig finden, weil sie das, was die da tun, als wertvoll ansehen. Nicht, dass es vorbei ist, nicht, dass ich dann höher gehe, sondern für den Moment. Also die wurden dann gefragt, die haben gesagt, ich habe hier einen voll wichtigen Job, weil wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert das Krankenhaus nicht und dann sterben Menschen. Das heißt, wenn ich einen guten Job mache und da auch noch die Leute irgendwie anstecke mit guter Energie, die mich sehen, dann rette ich Menschenleben. Und das Gleiche gibt's, haben die nach anderen Studien gemacht, gleichen 3 Sachen findest du auch bei Ärzten und findest du auch bei anderen Jobs. Und jetzt ist das Interessante, ist es immer die Frage, wie, mit was für einer Einstellung gehe ich da rein? Und mir wird es nicht gelingen, 24/7 zu sagen, ich mache das jetzt für die Sache selbst. So, aber ich kann mich probieren, häufig daran zu erinnern. Und der hat dann auch ein Beispiel gegeben, sagen wir, fürs Kind. Wir haben ein Kind zu Hause, das müssen wir ins Bett bringen. Ich kann Nummer 1 sagen, oh, ich freue mich schon, wenn ich endlich Essen gekocht habe, dann die Geschichte vorgelesen habe, die ich 1000 Mal immer die gleiche Geschichte, weil das Kind will ja auch immer das Gleiche hören. Und dann habe ich endlich Zeit für mich. Ja, okay, das wird nicht dafür sorgen, dass ich den Moment wirklich genieße. Nummer 2, ich koche richtig gesund, damit mein Kind gesund wird, damit es ein schönes Leben hat. Und ich lese denen was vor, weil ich gehört habe, dass was vorlesen sorgt dafür, dass sie später bessere Erfolgschancen haben. Ist schon besser. Aber auch wird dazu auch nicht 100% dazu führen, dass wir den Moment wirklich genießen. Das Dritte ist, ah krass, ich koche hier und Sachen werden weggeschmissen, aber ich darf gerade Zeit verbringen mit der Person, die ich am meisten liebe in meinem Leben. Mit einer Person, die Sachen noch sieht, wie als wären die alle neu für sie, weil sie es ja auch sind. Und ich darf ihr die Geschichte vorlesen, die wie ein Zauber, obwohl es jeden Tag das Gleiche ist, bei ihren Lächeln auf die Lippen zaubert. Und ich will diese Zeit, soweit es geht, einfach wertschätzen, weil ich weiß, dass sie auch irgendwann vorbei sein wird, weil es nicht immer so sein wird. Und alles 3 wären ganz normale Sachen, die wir haben können. Und es ist aber eine Erinnerung, die wir uns selber geben, dass ich es mit drittens mache. Und ich habe das bei mir ausprobiert. Ich habe damals meine Abschlussarbeit in Psychologie geschrieben. Und das ist ein Thema, was ich nicht geil fand, weil wissenschaftlich arbeiten macht Spaß, aber wissenschaftlich aufschreiben und eine Arbeit schreiben und wissen, es wird von jemandem durchgelesen und da ist es einfach anstrengend. Oder für mich. So. Für mich war es damals anstrengend. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das weniger anstrengend machen? Und ich habe gedacht, ich könnte jetzt das Mindset an den Tag legen, es ist einfach vorbei sein. Wann ist es endlich vorbei? Oder, ah geil, dann kann ich dann endlich damit und so. Dann bin ich Psychologe und so. Ja, oder ich weiß, es ist jetzt was irgendwann vorbei sein wird. Und es ist was Besonderes dadurch. Und ich probiere jetzt, soweit es geht, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich den Moment selber wertschätzen möchte, dass ich die Sache mache für den Moment. Nicht, was dabei rauskommt. Nicht, dass es vorbei ist. Nicht, dass ich dann den Abschluss habe, sondern für das Schreiben selber. Und das wird nicht immer funktionieren. Das hat auch nicht immer funktioniert. Aber es hat vielleicht in 2 von 3 Situationen funktioniert. Und es hat dazu geführt, dass die Sache an sich schöner war für mich. Das heißt, in der Arbeit, dass ich nicht denke, man, das ist eigentlich vorbei. Und wenn ich aber merke, ich kriege das gar nicht anders hin, dann sollte ich mir überlegen, kann ich, was in meinem Machtbereich liegt, mir was holen, wo ich das nicht 24/7 immer denke. Also, dass ich das gar nicht genießen kann. So. Aber wenn ich was habe, was grundsätzlich zu mir passen könnte, dann, dass ich mich immer wieder daran erinnere, ich mache das hier für die Sache an sich. Nicht, dass es dann vorbei ist, nicht, dass ich dann heute Abend und dass ich dann Geld bekomme und dann Urlaub fahren kann. Weil wir arbeiten halt nun mal so, so viel. Und darum ist das diese erste Sache, die einfachste Sache, die immer wieder als Erinnerung beginnt.
Und im Zuge dessen hast du ganz viel für die Sache und für den Moment, hast du öfters gesagt, ne, im gegenwärtigen Moment sein. Und wenn wir jetzt nochmal so den großen Bogen schließen, auch das Bewusstsein für uns zu bekommen und in die Selbstakzeptanz zu gehen, heißt ja auch, in den gegenwärtigen Moment zu gehen und in dem Moment mit dem zu sein, was gerade ist. Würdest du sagen, dass im gegenwärtigen Moment sein auch grundsätzlich ein Faktor ist für langfristiges Glück?
100%. Und das hört sich manchmal so komisch an. Wie kann ich jetzt im Moment sein? Wie geht das? Und es ist für mich immer wieder ein Bewusstsein kreieren, dass ich nichts anderes habe als das, was jetzt gerade stattfindet. Und dass alles, was ich mir gerade in der Vorstellung der Zukunft nur Hypothesen sind, die könnten eintreten, müssen sie aber nicht. Also es passieren häufiger mal Sachen im Leben, mit denen haben wir nicht gerechnet. Auch schöne übrigens. Das ist eine Frage, die ich sehr gerne stelle, die ich total interessant finde. Wo hat sich das Leben mal positiv überrascht? Also, hätte niemals damit gerechnet, bis ich Mitte 20 war, dass ich jemals in meinem Leben außerhalb von Deutschland, außerhalb von Berlin lebe. Und dann durch irgendwelche Zufälle habe ich 1,5 Jahre in Italien gelebt. Jetzt durch irgendwelche Zufälle lebe ich, also Zufälle plus eigenes Handeln, ne, aber zusammen, lebe ich gerade, jetzt in Sri Lanka gelebt, davor jetzt gerade in Indonesien und bin einfach unterwegs da, wo ich das mache. Natürlich bin ich massiv privilegiert, dass mein Job online funktioniert. 100%, das ist nicht für jeden möglich. Aber dieses positive, ah krass, mir werden Dinge passieren, auf die kann ich mich schon freuen, die kann ich noch nicht mal erahnen. So, aber trotzdem, also nicht so sehr über die Zukunft nachdenken und auch probieren, halt zu sagen, okay, Vergangenheit ist durch, das wird nicht immer leicht so gehen, aber halt zu sagen, es ist gerade, wie es ist. Und dann probieren, auf die Suche zu gehen quasi und in dem Moment zu schauen, was kann ich hier Schönes finden? Also Achtsamkeit auf die schönen Dinge, die kleinen Dinge zu setzen. Das ist ja auch wieder eine Übung, die wir uns kreieren können. Und ich liebe das, meine Freundin ist ganz automatisch, hat mich dann noch mal mehr reingebracht, dass sie durchs Leben geht und immer sagt, oh, guck mal, wie schön das da gerade ist. Guck mal diese Blume, wie schön die gerade ist. Und das Gleiche geht halt, dass ich in dem Moment jetzt zum Beispiel jetzt gerade beim Interview denke, oh, es ist voll schön gerade, dieses Interview zu halten. Und ich habe mich davor auch daran erinnert, dass ich sage, ich will jetzt hier gleich, wenn ich hier sitze und rede mit dir, nicht darüber nachdenken, was dabei rauskommt. Nicht darüber nachdenken, dass es hoffentlich irgendwann vorbei ist, damit ich da mich nicht versprochen habe, sondern den Moment einfach genießen. Und das ist eine Übungssache, die jeder für sich machen kann. Die kannst du trainieren, indem du meditierst. Das wird dazu führen, dass du mehr lernst, im Moment anzukommen, alles anzunehmen, hier zu sein. Oder indem du dich regelmäßig einfach daran erinnerst und dir bewusst bist, ich will jetzt hier gerade mit dem, was ich mache, mich darauf konzentrieren. Und darum ist der Moment da total wertvoll und wichtig. Aber es wird auch nicht immer funktionieren. Manchmal, also das ist ja auch spannend, finde ich so lustig. ich plane jetzt einen Urlaub, bin ich dann in dem Moment oder plane ich gerade die Zukunft?
Interessant.
Aber ist ja der Akt des Urlaubs planen, ist ja dann der Moment. Genau.
Sehr interessant, sehr, sehr interessante Frage. Wahrscheinlich, was mir jetzt so als erstes kommt, ist auch, wie nehme ich das wahr in diesem Moment? Also auch körperlich, also wie präsent bin ich in dem Moment? Ich kann, glaube ich, auch etwas planen, aber in meiner Präsenz da sein. Also wirklich nicht in den Vorstellungen und mir etwas ausmalen, sondern wie nehme ich das jetzt gerade wahr, während ich das plane? Du hast es auch ganz am Anfang gesagt, den Körper, Körper und Geist ist eins. Ne? Wir können das gegenseitig beeinflussen. Und ich merke auch für mich, um mich in den gegenwärtigen Moment zu holen, gerade wenn sich die Gedanken verrennen, und ich würde sagen, ich habe schon echt viel Training darin, aber das, also gerade wenn du oder wenn ich in diesem so einem Kreisverkehr schon drin bin, ja, in dem ich mich drehe oder in so einer Spirale, ist der einfachste Weg wirklich über den Körper zu gehen und dadurch auch meinen Geist dann anzuhalten vom Rennen zum Beispiel, ja,
ja,
Verrennen und diese Präsenz im Körper zu spüren und ne, ob es ist, weil dass ich jetzt um den Block gehe oder zum Sport gehe oder einfach wirklich auch meine Körperempfindungen wahrnehme, wie fühlen sich meine Hände jetzt gerade an, wie fühlt sich mein Brustkorb an, was geht da gerade vor, finde ich immer, ja, so ein gutes Mittel, mich in den gegenwärtigen Moment zu holen über den Körper.
Ja, 100%. Ich meine, vielleicht kennt der eine oder andere, dass manche Menschen so Bänder haben ums Armband, ums Handgelenk, wo sie so selber schnipsen können. Mhm. Das ist ja nichts anderes, dass du dich durch Körperempfindung in den Moment holst. Also das ist vor allem was du machen kannst, wenn du halt ab und zu mal von Themen getriggert wirst, dass du dann dich selber einmal zurückholst, indem du in hier Moment, hier und jetzt gerade einen Schmerz hast. Dann merkst du, ich bin hier. Und das ist genau das, was du meinst, über den Körper gehen. Also wie fühlt sich gerade mein Po an oder meine Beine an? Was berührt gerade den Boden von mir? Wie fühlt sich das an? Wie schwer oder nicht schwer fühlt sich das an? Ja, absolut. Atmung, genau das Gleiche, kann uns auch total helfen, hier und jetzt anzukommen. Definitiv. Ich habe ein Interview gehört mit Trevor Noah, das ist ein amerikanischer Moderator, ich weiß nicht, wer ihn kennt, sehr berühmt, Daily Show. Und der hat ein sehr, 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 sehr cooles Interview gegeben, weil er halt total offen und authentisch über seine Themen geredet hat, zum Beispiel, dass er ADHS hat und all solche Themen. Und eine Sache, weil er meinte, wenn ich mich in Gedankenspiralen festhänge und da nicht rauskomme, dann habe ich gelernt, dass ich mir Sachen suche im Raum und probiere zum Beispiel ganz fünf Dinge zu finden, die rot sind. Meine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt, in den Raum, in den Moment zu bringen, zu gucken, okay, da ist was rot, hier ist was rot, da ist auch was rot, da ist auch was, und so lange, bis ich dann merke, ah, okay, krass, ich bin raus. Das ist zum Beispiel auch was. Und das Wichtigste finde ich immer wieder hier, ist, dass du am Ende das für dich selber ausprobieren darfst. Also ich darf für mich schauen, was passt für mich. Und wenn das für mich einfach nicht passt, dann nehme ich es nicht, dann nehme ich was anderes. Und was für mich was anderes passt, dann ist es auch vollkommen okay. Also auch da zu gucken, was ist das, was bedeutet das für dich auch? Wo fühlst du dich gut? Wobei fühlst du dich gut? Was ich zum Beispiel mag, was man total einfach in den Alltag einbauen kann, ist, wobei habe ich mich als Kind gut gefühlt? Was habe ich als Jugendlicher gemacht, was mich angenehm gut fühlen lassen hat, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe, vielleicht geschützt gefühlt habe oder einfach nur, wo ich Freude hatte? Und kann ich Sachen davon heute noch in meinen Alltag einbauen und mich regelmäßig so fühlen? Also es ist für viele Menschen, der zum Beispiel dieses Drei-Fragezeichen-Hörbuch hören, mache ich selber nicht, aber ich habe zum Beispiel ich habe als Kind immer irgendwann angefangen, Basketball zu schauen. Und das wäre ja, würde man eigentlich als Zeitverschwendung benutzen. Also sagen, warum guckst du jetzt Basketball, warum guckst du Fußball? Aber es in dem Moment sorgt es dafür für mich, dass ich runterkomme, dass ich einfach nur meine ganze Aufmerksamkeit darauf fokussiere und mich dabei gut fühle. Und dann ist natürlich immer eine Balance. Also, weil wenn ich den ganzen Tag rumliege, werde ich mich nicht gut fühlen. So, ich muss meinen Körper in Bewegung bringen, muss mich bewegen, ich muss gesund essen. Also all die körperlichen Sachen wirken wieder auf unseren Geist. Und andersrum haben wir schon gesagt. Aber da immer wieder auszuprobieren für mich, was passt da? Und einer der einfachsten, aber interessanterweise studienbasiert, einer der effektivsten und wichtigsten Sachen für ein glückliches Leben, also der Nummer 1 Faktor, haben wir eine Langzeitstudie gemacht und guckt, was sind die Menschen, die glücklich sind? Was haben die gemeinsam? Was machen die anders? Der Nummer 1 Faktor war die Qualität unserer Beziehungen. Also, und das kann man jetzt von zwei Seiten betrachten. Nummer 1, ich habe Freunde, aber ich melde mich nicht so richtig bei denen oder ich nehme sie für selbstverständlich. Dann darf das die Erinnerung sein, ich darf mit den Leuten, wo ich gerne in Kontakt bin, daran arbeiten, und es ist halt einfach Arbeit, weil ich muss dafür Zeit aufwenden, dass die Beziehungen weiterhin bestehen bleiben. Also ich bin jetzt gerade seit 2,5 Jahren nicht mehr in Berlin. Ich habe davor 1,5 Jahre in Italien gelebt, dazwischen kurz nochmal in Berlin. Wie kann ich überhaupt Freundschaften aufrechterhalten? Indem ich eine gewisse Anzahl Menschen habe, mit denen ich regelmäßig telefoniere oder zoome und wo ich auch hinterher bin, dass das passiert. So, und dass ich vor Ort schaue, dass ich Menschen kennenlerne, wenn ich darauf Bock habe und wenn es gerade geht. So, aber das Wichtigste für mich ist, dass ich mit diesen Freunden regelmäßig in Kontakt bin. Digitaler Kontakt ist kein Ersatz für realer Kontakt, aber es ist auf alle Fälle besser als nichts. Und ich bin hier auch nicht allein, zum Beispiel bin ich hier mit meiner Freundin. Wenn ich hier allein wäre, dann würde ich auf jeden Fall rausgehen und mit Menschen reden den ganzen Tag. Da würde ich ganz, ganz viel Austausch außerhalb von haben. So, es ist weniger, weil das brauche ich gerade nicht. Also, das digital. Also Freunde Nummer 1. Jetzt könnte die zweite Person aber sagen, ja, aber ich habe irgendwie nicht mehr die richtigen Leute. Es passiert ja auch, dass ich dann feststelle, also entweder habe ich niemanden, der mich versteht, oder nicht mehr. Oder ich habe das Gefühl, ich habe mich weiterentwickelt, weil ich die ganze Zeit Sarahs Podcast höre. Und irgendwie merke ich, dass die Leute um mich herum irgendwie anders auf die Welt gucken und die ganze Zeit nur meckern. Und irgendwie will ich nicht mehr da so reingehören. Was mache ich denn dann? Und dann kann ich ja nicht sagen, dann würde ich ja Beziehungen pflegen, die nicht zu mir passen. Und das ist ja auch total spannend, also die Frage für mich bedeutet immer Funktion vor Tradition. Also funktionieren die Menschen um mich herum für mich noch? Und das meinem Zeitraum von einem halben Jahr vielleicht, nicht von einer Woche. Oder treffe ich die nur aus Tradition? Und dann geht es darum, dass ich mir erlaube, und das ist aber eine Erlaubnis wieder, dass ich cool genug bin, in Anführungsstrichen, dass es Leute gibt, die weird so sind wie ich, dass ich Leute treffen kann. Das funktioniert aber nicht, indem ich zu Hause sitze und mir es wünsche, sondern es funktioniert, indem ich an Orten bin, wo ich Menschen treffen könnte, die so sind. Dass ich in Trainings bin, in Workshops bin, in Ausbildungen bin, dass ich in Yoga-Studios bin, wo auch immer ich glaube, dass gleichgesinnte Menschen sind und da einfach aus Menschen zugehe. Und jetzt ist das Interessante, okay damit bin, abgelehnt zu werden, weil das ist ja Scheißgefühl, aber es gehört ja dazu. Also okay damit bin, ich werfe quasi meine Angel aus und Leute dürfen immer sagen, nee, mein sozialer Zirkel ist schon voll. Also erkläre das mal mit, wir haben halt einen Social Circle, und jeder hat eine unterschiedliche Anzahl an Menschen, die da so reingehören und wie viel man braucht. Also meine Ex-Freundin, mit der bin ich noch sehr gut befreundet, die ist eine von den Personen, mit denen ich einmal die Woche, alle zwei Wochen telefoniere, die braucht da 20 Leute drin, dass sie sich wohlfühlt. Ich brauche 5 maximal. So, und also ich werfe quasi meine Angel raus, guck, hey, wie sieht's aus? Und merke dann, kommt da was zurück oder nicht? Und dann nicht, wenn Leute dauernd mich ablehnen, da probieren hinterher zu rennen, weil ich will ja nicht allein sein, sondern dann weitergehen und schauen, wo gibt's denn Leute? Weil es gibt Leute, die genauso wie ich auf der Suche sind, wo gerade ein Platz frei geworden ist im Social Circle oder wo schon eine Weile ein Platz frei ist. Und darum, es geht zusammen mit etwas, was ich total spannend finde. Ich glaube, die Frau, wo ich das gelernt habe, heißt Rosenberg. Habe ich auch ein Buch von der, bin ich bei der Hälfte. Da geht es auch viel um Emotionen, ist auch eine Psychologin aus Amerika. Und die hat eine Definition gehabt, die fand ich so cool. Und zwar eine Definition von Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein bedeutet nicht, dass ich glaube, es würde mal alles klappen. Also ich gehe jetzt nicht raus ins Yoga-Studio, quatsche die Leute an oder einfach nur rede einfach nur leicht oder bin da und wenn ich mich irgendwann wohlfühle, quatsche ich mal, sag mal was, vielleicht nach 3 Stunden oder so, je nachdem, wie du so drauf bist. und trete mir die ganze Zeit ein und da werde ich jetzt die Person, ist es und der wird's klappen. Weiß ich ja nicht. So, das ist einfach Quatsch. Wenn ich früher einen Vortrag gehalten habe und Selbstbewusstsein am Tag gelegt habe, dann habe ich nicht gesagt, es wird alles klappen. Weil es ist einfach Quatsch, es wird auch mal was schief gehen. Sondern was ich gesagt habe ist, was heute immer noch so ist, egal was passiert, ich kann emotional mit allem umgehen. Also ich kann das aushalten, wenn ich abgelehnt werde. Das temporäre Gefühl. Und wenn ich mir das, wenn ich das schaffe, dass ich sage, dieses Gefühl ist zwar blöd, aber ich kann das aushalten, weil ich weiß, es ist temporär und dann gehe ich wieder neu los. Dann ist das Selbstbewusstsein. Dann kann ich anfangen, Leute anzusprechen. Dann kann ich anfangen, neue Sachen auszuprobieren, weil ich quasi mit dem Scheitern okay bin, weil ich weiß, die Gefühle, die das auslöst, die kann ich aushalten. Und das, dann schließt sich der Kreis von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn ich die Gefühle unbedingt vermeiden will, dann werde ich das nicht tun, weil es könnte ja sein, dass es nicht klappt und darum werde ich es nicht machen, weil das also ansonsten unfassbar anstrengend ist, weil ich es die ganze Zeit wegdrücke und nicht haben will. Und dann werde ich halt nichts machen, wo ich scheitere oder wo ich abgelehnt werden kann oder was auch immer. Und das Umkehren ist halt dieses Annehmen, dass es okay ist, dass ich es aushalten kann, dass es auch wieder vorbeigeht. Und dann kann ich damit wieder umgehen. Und deshalb, für mich ist quasi Selbstbewusstsein nicht, dass alles klappt, sondern dass ich weiß, dass ich mit der Zeit lernen kann, mit den Gefühlen, die das bei mir auslöst, umzugehen. Aber ich habe da gerade noch einen Zeitfaktor reingebaut, von ich muss damit nicht sofort okay sein. Also ich muss das nicht sofort, okay, ist halt so, sondern halt vielleicht innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von ein paar Wochen. Und je häufiger wir das trainieren, desto einfacher und schneller geht's auch wieder. Wie alles im Leben. Wir können halt alles trainieren und lernen.
Und da darf man vielleicht auch mal in die Vergangenheit gucken, weil wir haben ja eben gesagt, der gegenwärtige Moment. Aber wenn wir in die Vergangenheit gucken, jeder von uns hat bisher mit allem umgehen können, was da war. So, wir unterschätzen uns selber oft. Ja, also diese Selbstwirksamkeit, ob es nun der Umgang mit den eigenen Gefühlen ist, ob es auch Dinge im Leben, die ungeplant passiert sind, wenn das Leben, egal ob es positive Dinge sind, aber auch wenn es eben herausfordernde Dinge sind, wenn das Leben uns irgendwas auch vor die Füße knallt und sagt so, hier, und wir mit Sicherheit, jeder von uns schon mal das Gefühl hatte, hey, ich sitze nicht mehr hinterm Steuer meines Lebens. Mein Leben hat mich irgendwie in den Kofferraum geschleudert. Jeder von uns aus diesem Kofferraum rausgekrabbelt und ist wieder vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz und hat das Lenkrad wieder in die Hand genommen, das Steuer wieder in die Hand genommen, dass wir auch da mal gucken, hey, wir... auf Englisch, you got this, ja, da gucken wir oft so drüber hinweg, ja, und erinnern uns nur an das Schmerzhafte, aber eigentlich könnten wir auch mal den Blick darauf richten, was wir schon alles gemeistert haben in unserem Leben. Und diese Fähigkeit geht ja nicht verloren. Wir sollten mal ein bisschen mehr den Blick darauf richten, dass wir diese Fähigkeit haben.
Total. Und was sich für uns vielleicht manchmal nicht als Meistern anfühlt, ist halt der bestmöglichste Umgang mit einer echt scheiß Situation. Also es ist ja auch ganz spannend, so dieses Verständnis, ja, aber wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, dann erinnere ich mich daran und dann fühle ich mich nicht gut. Ja, aber es ist ja auch das Normalste auf der Welt. So, ich habe ja auch Sachen, wenn ich an herausfordernde und schmerzhafte Themen erinnert werde, das ist, was bei mir auslöst. Ich bin ja kein Roboter. Und darum ist auch dieses Auflösen manchmal so Quatsch. Also ja, es kann sein, dass wir Dinge so weit auflösen, dass wir sagen, das macht einfach nichts mehr, wenn wir daran erinnert werden. Aber in meisten Fällen ist es so, dass wir die Intensität verringern, dass wir lernen können, damit zu leben, dass wir dafür sorgen, dass es uns weniger beeinflusst. Und dann wird ein Schuh draus und dann wird wieder auch mehr Selbstmitgefühl draus. Aber ich bin doch schon lange, habe ich mir noch gesagt, dass ich jetzt ist, ich habe dir im Vorbericht erzählt, dass neben mir ein Huhn gerade ist von den Nachbarn und jetzt ist es einmal hochgekommen, jetzt ist es wirklich 50 Zentimeter von mir entfernt. Okay, anyway. Also auflösen, ne? Ich habe doch gesagt, nee, also ich habe was ganz Spannendes gehabt. Und zwar habe ich ein Seminar gehabt und da ging es ums Thema Akzeptanz. Habe ich vorne gerade über das Thema Akzeptanz geredet. Und dann meinte eine Frau zu mir, ja, Akzeptanz funktioniert nicht. Habe ich schon ausprobiert, klappt nicht, geht nicht. Habe ich schon gemacht. Ja, okay, gut. Erzähl mal, was ist bei dir passiert? Hat sie gesagt, ja, ich hatte einen Ex-Mann und der war ein Arschloch und ich war wütend auf den und sauer und alle haben mir immer nur gesagt, ich soll vergeben. Und sagen, es ist doch durch und dass ich auch jetzt einfach nicht mehr wütend sein brauche. Und dass ich quasi einfach vergebe und loslasse, dass es jetzt durch ist. Das so. Und hat aber nicht geklappt. Und es hat mich noch wütender gemacht. Und darum, Akzeptanz klappt nicht. Und dann meinte ich zu ihr, ja, es ist ganz spannend, weil du probierst gerade Schritt 2 vor Schritt 1 zu gehen. Weil Schritt 2 ist, so sehr damit okay zu sein, dass mich das nicht mehr bothert, also dass mich es nicht mehr großartig beeinflusst. Schritt 1 ist, ich würde gerne nicht sauer sein, bin es aber und das ist okay. Weil die Akzeptanz, der erste Schritt ist, okay damit zu sein, dass ich nicht mich gerade so fühle oder nicht gerade so bin, wie ich gerne sein möchte. Und wenn ich das mache, dann nehme ich da ganz viel Druck raus, dann nehme ich da ganz viel Power raus gegen mich selber und dann irgendwann wird das andere Ding auch weggehen. Weil ich da gar nicht mehr so fokussiere und auch mich auch gar nicht mehr merke jedes Mal, wenn ich sauer bin. Ich bin jetzt gerade sauer. Okay, dann bin ich halt gerade sauer. Und irgendwann, vielleicht über die Zeit, wird das Sauersein auch weggehen und weniger werden. Aber es ist auch okay, übrigens, sauer zu sein auf jemanden. Auch mein Leben lang kann ich auf eine Person sauer sein. Das ist auch okay.
Das wollte ich auch gerade sagen, dass ja auch das Ziel von Akzeptanz nicht ist, etwas aushalten zu müssen, sondern mit einem klareren Blick darauf zu gucken und zu sagen auch, hey, okay, was sind vielleicht auch für Grenzen, die hier bei mir überschritten werden, aber um diese Grenzen auch erstmal überhaupt sich selbst klar zu machen, mit einer Klarheit eben daran gehen zu können oder was sind Werte, die mir total wichtig sind, die vielleicht auch nicht verhandelbar sind in einer Beziehung zum Beispiel und werden die hier gerade nicht beachtet und was ist die Konsequenz daraus? Also, dass Akzeptanz und auch Vergebung eben nicht bedeutet, ich muss etwas aussitzen oder aushalten, sondern eher hinterher nochmal mit einer klareren Blick darauf gucken zu können.
Ja, voll. Für mich ist es halt immer, darum ist es halt so ein spannendes Thema, der ganze Bereich, weil es halt nicht eine Lösung gibt, die für jeden immer in jeder Situation funktioniert, sondern es immer auf die Situation ankommt, auf dich ankommt, auf alles. Einfach, es ist immer unterschiedlich. Wir sind auch immer unterschiedliche Personen. So, und für mich kommt dann diese Prise gesunder Egoismus rein. Dass ich verstehe, ich könnte jetzt lernen, mich so anzupassen und das zu machen und zu tun. Da werde ich aber nicht so glücklich. Und vielleicht gucke ich ja mal, Jobbeispiel, vielleicht gucke ich doch mal, ja, mein Job ist okay. Ich kann auch 3 von 10 Situationen schaffe ich es auch, dass es Spaß macht, aber ich würde gerne vielleicht was anderes ausprobieren. Dann schaue ich doch einfach mal Schritt für Schritt, was wäre da noch so möglich, ohne jetzt sofort alles an den Nagel zu hängen. Und erlaube mir, und das ist für mich, also das ist so eine Mauer, die in meinem Kopf dann bricht. Ich erlaube mir überhaupt, über die andere Option mal nachzudenken. Also manchmal ist es ja so krass, dass ich sage, ja, nee, ich schon darüber nachzudenken, den Partner zu wechseln, würde Betrug sein. Also so in der Extreme. Es darf das ja nicht mal überhaupt drüber nachdenken. So, und aber ich mag das total, dass ich sage, ich erlaube mir alle Optionen anzuschauen, dann nehme ich wieder auch die Stärke daraus und kann mich ja trotzdem jedes Mal neu entscheiden zu bleiben. Aber weil ich will und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Also es ist einer der unangenehmsten Gefühle, ist, ich muss hier sein. Ich bin in so einem Käfig. Und dann zu verstehen, der Käfig ist vielleicht gar kein Käfig, sondern die Mauern, die ich mir da vorstelle, die kann ich Schritt für Schritt aufweichen, indem ich mir einfach mal drüber nachdenke, was wären denn die Optionen? Auch wenn ich die nicht mag, auch wenn ich die nicht machen will, was wären denn die Optionen? Also Beispiel von mir, meinem Bruder, da lief alles sehr gut. Da haben wir viel Geld gemacht, hatten irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 10 Mitarbeiter, richtig vielen Leuten geholfen. Es war richtig geil und es hat sich aber angefühlt für mich wie so ein goldener Käfig. Und dann habe ich, das war 2 Jahre, bevor ich dann wirklich rausgegangen bin. Und dann habe ich das erste Mal mir erlaubt zu denken, okay, und ich muss aber nicht hier sein. Ich könnte, und es ging aber, damals ging es vor allem im ersten Schritt um meinen Bruder, der könnte entscheiden, irgendwann, dass er keinen Bock mehr hat. Ich hatte mir das damals noch nicht erlaubt, aber ich habe es in dem Moment erstmal ihm erlaubt, weil da war so eine Phase, wo er drüber nachgedacht hatte. Hat er noch nicht gemacht. Und ich, meine erste Reaktion war nämlich, nee, darfst du auf gar keinen Fall, es gibt kein Aufgeben, Aufgeben ist keine Option, blablabla. So, und dann damals so, ah nee, stopp. Ich darf das sehen. Das wäre okay. Auch es wäre auch okay, wenn das irgendwann nicht mehr klappt. Oder wenn ich keinen Bock mehr habe. Was dann auch später passiert, dass ich irgendwann gemerkt habe, ah, wir gehen in andere Richtungen. Und dieses Gefängnis dadurch aufzuweichen, indem wir sehen, das sind zwar Optionen, die will ich jetzt gerade nicht machen, aber ich kann die mir einmal angucken und dann bewusst mich dagegen entscheiden. Weil dann ist es plötzlich kein Zwang mehr, dass ich da bin, wo ich bin, sondern selbst gewählt. Und dieses Gefühl von selbst gewählt ist wichtig.
Das erinnert mich an eine Freundin von mir, deren Mann vor 2 Jahren sehr, sehr krank geworden ist. Also jetzt geht's ihm viel besser, aber er musste beide Nieren entfernt bekommen, Nierentransplantation. Es war wirklich 2 Jahre sehr, sehr herausfordernd. Wir haben 3 Kinder. Gerade als er diagnostiziert wurde, kam das 3. Kind zur Welt, sind gerade umgezogen auch noch, also aufs Dorf, also große Herausforderungen. Und sie meinte, weil natürlich für sie ganz wenig Raum war, weil es natürlich jetzt erstmal darum ging, wie geht ihr Mann mit der Situation um, ne? Und sie meinte so, hey, ich bin irgendwie gar nicht da, ich bin nur am Funktionieren und ich bin einfach hier und das ist manchmal einfach so hoffnungslos alles. Und sie hat gesagt, weißt du, was mir total geholfen hat? Ich kann Entscheidungen treffen. Selbst jetzt kann ich Entscheidungen treffen. Ich kann die Entscheidung treffen, mich nach Berlin zu fahren zu dir, Sarah, und mich mit dir auf einen Kaffee zu treffen. Das ist, da liegt ganz viel Freiheit in dieser Entscheidung. Ich kann Entscheidungen treffen, egal wie krass diese Situation gerade ist. Und das hat ihr wirklich über diese Zeit geholfen, ja, Entscheidungen treffen zu können, egal wie die Situation gerade ist. Das war für sie, sagt sie mir heute noch, war das der Gamechanger.
Dadurch voll spannend, weil wenn wir jetzt wieder achtsam damit umgehen, dann kann es sein, dass wir manche Entscheidungen, da fühlen wir uns gerade anders, könnten wir nichts ändern. Und das liegt vor allem daran, weil wir nicht mit den Konsequenzen leben wollen. Dann ist es auch okay. Also sie hatte keinen, also, ne, so, sagen wir mal, sie hätte ja auch die Entscheidung haben können, ich gehe, genau. Verlasse die Situation. Wäre eine Möglichkeit. Wollte sie aber nicht, zu Recht, weil sie nicht, also zu Recht für sie, wenn es sich damals, gibt auch Momente, wo es einfach zu viel ist. Aber es hat sich nicht richtig für sie angefühlt. So, das heißt, es war keine wirkliche Entscheidung. Es hat sich nicht angefühlt wie eine Entscheidung, sondern wie ein Muss, weil das war so ein krasser Wertekonflikt. Wenn ich gehen würde, dann würde ich alles liegen lassen und es geht nicht.
Aber dazu kurz, sie hatte das trotzdem durchgespielt. Sie hat auch zu mir gesagt, ich will das nicht machen, aber einfach zu wissen, ich bin ja hier, ich will hier sein. Das ist der Mann, den ich liebe unsere Familie. Und dafür mache ich das. Nicht, weil ich das, es ist gut, dass du das nochmal einwirfst.
Genau das. So, also das heißt, da gibt's auch das, es fühlt sich auch manchmal halt nicht an wie eine Entscheidung. Und deine Freundin ist aber genau in meiner Theorie, so wie ich das empfehlen würde, richtig gemacht, dass wir uns trotzdem einmal die Option erlauben und dann sagen, ich bleibe aber hier. Dann wird's meine Entscheidung. Wenn wir jetzt aber sagen, wenn wir nochmal weitergehen, dann haben wir, wenn wir uns kontrolliert, also eingeengt fühlen, dann können wir ja wahrnehmen, was kann ich denn gerade noch entscheiden? Also einfach die Frage, ich fühle mich, als könnte ich gerade, da wird mein Leben gerade bestimmt. Ja, was kann ich denn gerade noch entscheiden? Ich kann entscheiden, ob ich um 7 oder um 8 oder um 12 ins Bett gehe. Weiß ich nicht, aber je nachdem. Ich kann entscheiden, ob ich Kaffee oder Tee zum Frühstück trinke. Ich kann entscheiden, was ich esse und was auch immer. Also es ist halt einfach so, selbst da zu schauen, was kann ich denn noch entscheiden? Führt wieder dazu, und es war ja das Gefühl, dass sie zu dir meinte, ich kann entscheiden, auch wenn es das Kleines ist, einmal nach Berlin zu kommen, mit dir zu reden. Oder ich könnte auch entscheiden, dich anzurufen. Oder auch nicht. So, das ist total wichtig, weil es geht einher mit einem Begriff, der mir gerade nicht einfällt, der aber im Kern so Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist der Begriff. Also eine ganz wichtige Nummer, dass wir uns gut fühlen im Leben, ist, dass wir das Gefühl haben, mit unserem Handeln können wir unser Leben zum Besseren verändern. Mhm. Mit dem, was ich tue, kann ich auf mein Leben einwirken und dann wird es besser. Weil wenn ich das Gefühl habe, nicht das Gefühl habe, ja, dann kann ich ja auch aufhören. Weißt du so, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts verändern, dann wird es anstrengend. Dann wird es wirklich anstrengend. Und da reinzukommen, was kann ich tun, was ist möglich und was sind die kleinen Entscheidungen, die ich trotzdem noch habe, und dann das, was deine Freundin gerade gemacht hat, was sind dann eigentlich die großen Entscheidungen, die sich für mich nicht anfühlen wie Entscheidungen, weil die so klar sind. Mhm. Also weil es einfach nicht in Frage ist, ob ich hier gehe oder nicht. Weil es keine Frage ist, ob ich gerade den Job wechsle, weil das Geld wird gerade gebraucht an der Stelle für das. Okay, aber dann bin ich bewusst gewählt hier. Und natürlich gibt es auch immer Situationen, wo wir Sachen nicht entscheiden können. Aber wir können wieder dann Schritt für Schritt entscheiden, wie wir damit umgehen. So ein Coach von mir meinte letztens, bezogen auf seine Situation, das war nicht mein Satz, meinte, ah krass, also als Beispiel habe ich mir gerade, war ja nicht der Fall, aber gefühlt, es hat sich gerade so angefühlt, als sitze ich gerade im Rollstuhl, also ich kann gerade viel weniger machen und ich könnte mich jetzt darüber aufregen oder ich könnte jetzt Rollstuhlbasketball spielen. Und dann hat er gemerkt, krass, also die Situation kann ich gerade nicht verändern, ich bin gerade temporär sehr eingeschränkt, ich kann aber probieren, wie kann ich damit umgehen. Ich könnte jetzt den ganzen Tag mich darüber aufregen und sauer sein. Oder ich kann probieren, immer wieder mal mich daran zu erinnern, Rollstuhlbasketball zu spielen. So, das ist dann wieder die Entscheidung. Das ist dann wieder in den Reinkommen, in das Gefühl von, ich kann was für mich tun. Und das ist so einer der wichtigsten Themen. Und da auch immer wieder aufzudecken. Also mich zu fragen, wo sind gerade meine eigenen mentalen Mauern, ist gar nicht so einfach. Also ich zum Beispiel dachte nicht, dass ich überhaupt die Option habe, mal nach Italien zu ziehen. Es war für mich keine Option und darum auch keine Entscheidung, dass ich in Deutschland bleibe. Und dann irgendwie über die Zeit, weil ich mit Menschen gesprochen habe, Sachen kennengelernt habe, Podcasts gehört habe und dann was kam, damals, dass Corona kam und dann alles digital war und unsere Arbeit digital war. Also krass, meine Freundin hat gerade eine Zusage bekommen für eine Universität in Italien. Ich könnte einfach mitgehen. Mir das einmal zu erlauben. Und am Anfang hat es sich absolut crazy angefühlt. Und dann so, ja, krass, ich kann einfach mitgehen. Und das habe ich dann gemacht. Aber ich wusste das vorher nicht. Also es war einfach eine Mauer drüber, dass es überhaupt eine Option ist. Und die Schritt für Schritt aufzuweichen, diese Mauern, finde ich total spannend.
Danke, lieber Julian, für all die Einblicke.
Gerne.
Danke, ja, für dieses Gespräch, für auch wirklich die handfesten Sachen, die du uns hier mitgegeben hast. Ich werde alle Links zu dir in die Shownotes packen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, können sich Menschen bei dir melden, die sich wünschen, mit dir zusammenzuarbeiten?
Also grundsätzlich melden kann man sich immer. Das geht definitiv. Ist immer die Frage, ob ich gerade Platz habe. Also ich habe immer eine ausgewählte Anzahl an Menschen. Und das kann aber auch sein, dass es wechselt. Also meldet euch super gerne und dann können wir schauen. Nummer eins, habe ich gerade Raum und Platz, dass ich neue Leute annehme. Und hast es dann. Also es ist auch immer wichtig, dass es überhaupt rausgefunden wird. Weil das Wichtigste, egal ob Coaching oder Therapie oder was auch immer, ist die Beziehung miteinander. Dass die stimmt. So, das ist das Allerwichtigste. Das heißt, man kann sich gerne melden, entweder einfach auf Instagram schreiben. Ist das Einfachste, einfach Julian Drachenberg. Genau. Und da auch super gerne, wenn ihr daran erinnern wollt, werden wollt, regelmäßig im Alltag, ja, euren Machtbereich auszufüllen oder auch zu lernen, mit euren Gedanken umzugehen, dann folgt da gerne rein. Ich starte jetzt auch einen Podcast, da sind die ersten Folgen schon raus. Ich weiß nicht, vielleicht ist der sogar schon draußen, wenn diese Folge rauskommt. Ich weiß nicht, wie schnell du die veröffentlichst. Der heißt dann auf jeden Fall Happiness und mentale Balance. Und ansonsten kann ich euch nur einladen, egal ob es jetzt bei mir ist, bei Sarah ist oder irgendwo sonst ist, immer wieder zu lernen, für euch einzustehen und euren Machtbereich zu erweitern und gleichzeitig euren Skill der Akzeptanz der Dinge, die ihr nicht ändern könnt, zu erweitern, Und aber gleichzeitig müsst ihr das auch nicht. Also es ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, aber wenn ihr darauf gerade keinen Bock habt und einfach nur jetzt Sarah so mögt und deshalb gerne ihren Podcast hört, weil es eine gute Energie gibt und aber gar keinen Bock auf Vorwärts und Wachstum habt, dann ist es auch okay. Also dieses Rauskommen aus, ich muss was machen, weil ich irgendwie gerade nicht genug bin oder nicht irgendwie das und das noch besser machen kann. Ja, kannst du alles machen, musst du aber auch nicht. Könntest dein ganzes Leben auch mit Themen strugglen und dann wäre das vollkommen okay. Also so dieses, diese Ernsthaftigkeit und diese Härte da auch mit mir selber wieder da rauszunehmen und zu sagen, ja, meine Eltern, meine Großeltern, die haben sich nie mit solchen Themen beschäftigt. Das war jetzt nicht das Schönste für die teilweise, aber die sind auch irgendwie damit klargekommen. So, und das ist total schön, wenn ihr Lust habt, da was zu machen und ich kann das nur empfehlen. Und aber gleichzeitig diesen Selbst, ich nenne es mal Persönlichkeitsentwicklungs Addiction, also diese Sucht, die ich manchmal in meinen Seminaren erlebt habe, dass Leute dann angefangen haben, beim Seminar über Stress kamen sie bei uns hin und dann haben sie gemerkt, wie viele Sachen die ihnen eigentlich helfen sollen, wie Dankbarkeitstagebuch, wie Morgenroutine, wie all diese Themen, die nur noch aus dem Gefühl von ich muss machen. Und das ist dann irgendwann nicht gut, dass einfach dann diese Härte so krass kommt, weil dann mache ich es nicht und dann bin ich sauer und ich wollte doch und das einfach rauszunehmen. Und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, lange Rede, kurze Sendung. Wenn nicht, dann ist es auch vollkommen okay. Dann habe ich mich total gefreut, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wünsche euch einfach nur das Beste.
Du hast gerade für mich diesen Begriff Macht positiv aufgeweicht. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich das so ganz bewusst erlebt habe, weil es sonst immer so, es ist so, Macht, was auch total toll ist, ne, mein Machtbereich. Ich möchte natürlich meine eigene Macht auch nutzen und merken, dass ich machtvoll bin. Gleichzeitig ist es aber auch oft so ein Druck, der da ausgeübt wird, der schon fast so in diese Motivationsschiene geht. Und du hast es wirklich, du hast ihn nicht kleiner gemacht. Du hast ihn positiv aufgeweicht. I love it. Danke dir.
Gerne. Gerne. Es ist für mich so wichtig. Also, weil wenn ich das nicht mache, dann wird es halt einfach zum nächsten Druck. Und das ist scheiße. Das wollen wir nicht. So, ich habe, wenn du Lust drauf hast und wenn es einmal die Woche für 5 Minuten ist oder einmal im Monat für 10, dann ist doch schon geil. Ist doch schon mehr. Und wenn nicht, dann, und gerade weil alles gerade zu viel ist, dann ist auch okay. Dann guckst du in einem halben Jahr nochmal. Hm.
Mit diesen Worten, ihr Lieben, verabschieden wir uns und wünschen dir, euch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Und ciao.
Ciao, ciao.